Bei uns in der Schulklasse, war damals 9. Klasse, waren die also sehr angesagt. Als Junge musste man gefälligst AC/DC gut finden. Das gehörte sich so, das war ein ungeschriebenes Gesetz, so wie es sich nicht gehörte, als Junge ABBA gut zu finden damals.
Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1980.
Einen wunderschönen guten Tag, hier sind die beiden Musikverrückten.
Hallo zusammen.
Lutz Stolberg ist das, unser Musikexperte. Ja.
Und der Carsten Richter ist auch dabei.
Genau so sieht's aus und wir wollen heute ein Erfolgsgeheimnis ergründen.
Ja.
Und zwar das große Erfolgsgeheimnis von AC/DC. Warum sind die Jungs seit Jahrzehnten so eine dermaßen gefragte Band? Füllen Hallen, füllen Arenen, füllen Stadien. Ich habe mir jetzt einfach mal das Jahr 1980 rausgepickt, weil ich der Meinung bin, dass in diesem Jahr mit dem Album Back in Black sie ihren Stil wirklich perfektioniert haben. Und seitdem hat sich eigentlich auch nicht wirklich was verändert. Aber es ist auf jeden Fall ein Erfolg. Also never change a winning concept, heißt es ja so schön.
Ja.
Lass uns erstmal ein bisschen mit der Band an sich beschäftigen, lieber Lutz. 73 haben sie sich ja gegründet.
Mhm.
Ja, und es war ja eigentlich eine klassische Kneipenband, wenn man so will.
Ja, kann man sagen, aber mit zum Teil auch musikalischer Vorbelastung. George Young, das war der ältere Bruder von Angus und Malcolm Young, der hat ja nun wirklich schon Erfahrung gesammelt. Und zwar mit den Easy Beats. Friday on My Mind kennen wir alle. Das war der größte Beat-Titel in den 60er Jahren, der überhaupt aus Australien kam. Und das war also George Young dahinter. Er war der Sänger, der Betreiber der Band zusammen mit seinem Kumpel Harry Wander. Später haben sie dann Flash and the Pan gegründet.
Stimmt, ja.
Und dieser George Young, der hat, er war sozusagen produzententechnisch der Motor von AC/DC auch. Er war der ältere Bruder. Er gehörte zwar selber nicht zur Band, aber er wusste, wie das geht mit dem Musikbusiness.
Ja.
Und er hat ja dann auch einige der wichtigsten Alben von AC/DC produziert. Zum Beispiel die Debüt-LP High Voltage, meine Lieblingsplatte übrigens von AC/DC.
Ich habe auch mal gehört, ein ganz normaler Standard bei einer Produktion der AC/DC-Platte war, dass die Gitarrenriffs probeweise auf Keyboards eingespielt wurden. Und wenn das gut klang, wenn das irgendwie funktioniert hat, dann hat sich auch der Song irgendwo in den Ohren festgesetzt und war ein Erfolgsding.
Ja, ist verrückt, obwohl eigentlich in den fertigen Songs nie Keyboards zu hören waren oder zu sehen. Das einzige exotische Instrument, das irgendwann mal Einzug hielt, das war der Dudelsack auf der ersten LP.
Das stimmt, ja. It's a long way
to the top.
To the top, if you want to rock and roll, genau.
Yeah.
Ja, wie ging's weiter?
Ja, sie haben angefangen mit einem Leadsänger, der nichts Großes reißen konnte. Dave Evans, sein Name, er hat seine Sache so ganz gut gemacht, aber nicht weltbewegend. Er wurde im September 74 wurde er von Malcolm Young gefeuert, weil man jemanden anders gefunden hatte, den ehemaligen Roadie Ronald Scott. Bekannt als Bon Scott, der perfekte Rocksänger überhaupt in dieser Band, der mit seiner Stimme wirklich die Welt zum Erschüttern brachte.
Aber auch ein Leben auf der Überholspur geführt.
Das kann man wohl sagen. Er war trinkfest. Er war ja wie die anderen auch gebürtiger Schotte. Trinkfest, aber ja, der Suff sollte ihm natürlich zum Verhängnis werden.
Interessant, dass du das gerade sagst. Also die Young-Familie, die kam aus Schottland, aber als sie Kinder waren, sind sie ja nach Australien übergesiedelt.
Ja, das war damals so in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Die große Kampagne kommt alle nach Australien, alle nach Australien, wandert aus. Da werden Leute gebraucht und außerdem ist das Wetter immer schön, also zumindest schöner als in Großbritannien. Und es haben ja die Bee Gees haben das ja so gemacht auch und eben halt auch die Young-Familie.
Ja, und dann haben sie sich mühevoll ihren Ruf erspielt, zuerst eben in den ganzen Kneipen und Bars und wurden dann immer erfolgreicher, das hat sich rumgesprochen. Natürlich auch dadurch, dass Malcolm Young als Bandleader und Rhythmusgitarrist schon fast strenges Regime geführt hat, also der war da wirklich der oberste Chef und wenn man nicht gespurt hat, hat er schon gesagt, tschüss, kann's gehen, oder?
Genau, und so lief es ja dann auch mit der Auswechslung des Leadsängers 1974. Ja, nicht nur musikalisch haben sich AC/DC seitdem kaum verändert, sondern auch thematisch. Es drehen sich die Songs um Mädchen, um Glücksspiele, um Drinks und natürlich um Rock'n'Roll.
Es ist eine klassische Rock'n'Roll-Band.
Absolut. Also sie sind überhaupt die Blaupause einer Rock'n'Roll-Band für mich. Sie stehen im Rock-Lexikon, stehen sie ganz weit vorne. Sie stehen auf der Rückseite von fast jedem Elektrogerät auf der ganzen Welt. AC/DC, die englische Abkürzung für Wechselstrom, Gleichstrom. Ja, was für ein Name für eine Rockband. Und dann später noch der Tod des Leadsängers, der so als dramaturgisches Element wie in die Bandbiografie eingebaut zu schien. Ja, man möchte, wenn man all das betrachtet, verzückt ausrufen, das ist Rock'n'Roll.
Ja, er hat sich zu Tode getrunken, muss man so sagen.
Ja, das
kann man nicht anders formulieren. Danach, was den Gesang betrifft, mit Brian Johnson als neuen Sänger, hat sich ja schon ein kleiner Wechsel eingeschlichen.
Ja, das ist richtig. Brian Johnson hatte auch schon Erfahrung im Musikgeschäft. Er war vorher bei Geordi, hat er mitgespielt. Electric Lady war der große Hit von denen, den sie hatten 1973.
Der Einzige, wenn mich nicht alles täuscht. Also,
ja, genau. Er war mit Bon Scott befreundet und Bon Scott hatte wohl auch mal vorgeschlagen, dass irgendwie, falls er nicht mehr zur Verfügung stünde, warum auch immer, dass sie dann auf ihn zurückgreifen sollten, auf Brian Johnson.
Ja, Back in Black war ja dann das große, naja, man kann es nicht wirklich als Comeback-Album bezeichnen. Es war eigentlich klar, dass sie weitermachen, wenn sie gerade, sie waren ja gerade auf dem Gipfel ihres Erfolges mit Highway to Hell 1979.
Genau, das war der internationale Durchbruch, das war auch jene Platte, bei der ich zum ersten Mal überhaupt von AC/DC gehört habe. Also ich habe eigentlich Bekanntschaft mit der Band zunächst nur vom Hören sagen gemacht. Bei uns in der Schulklasse, war damals 9. Klasse, waren die also sehr angesagt. Als Junge musste man gefälligst AC/DC gut finden. Das gehörte sich so, das war ein ungeschriebenes Gesetz, so wie es sich nicht gehörte, als Junge ABBA gut zu finden damals. Und mich hat das alles nicht gejuckt. Ich habe mich damals für Pink Floyd interessiert, weil gerade The Wall rausgekommen war.
Ah.
Und dann habe ich zum ersten Mal im Norddeutschen Rundfunk NDR 2, die berühmte Sendung Musik für junge Leute, die kam immer mittags. Da habe ich zum ersten Mal einen Titel von AC/DC gehört, Beating Around the Bush war das von der Highway to Hell LP. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen und ich bin auch mit der Stimme des Leadsängers zunächst nicht klargekommen, weil ich dachte, da singt eine Frau, die versucht, irgendwie besonders männlich zu klingen. Ja, und kurz darauf, also es war so Anfang 1980, kurz darauf starb dann Bon Scott in London in der Nacht vom 20. zum 21. Februar 1980. Und das war, wie ich schon sagte, schien wie ein dramaturgisches Element eingebaut in die Bandbiografie und war dem weiteren Erfolg sehr dienlich, muss man sagen. Klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber die Band hat das ja auch so verkauft damals, den Tod ihres Sängers.
Na klar, also man darf das nicht vergessen. Ich glaube, das ist auch der erste große Baustein ihres Erfolgs, ihre Bandgeschichte. Ja, so diese, dass sie so, sich so als typische Rock'n'Roll-Band verkaufen, dass sie sicherlich auch wirklich eine typische Rock'n'Roll-Band war. Ja?
Wir sollten vielleicht noch mal kurz auf den Tod von Bon Scott eingehen. Also seine Kollegen haben gesagt, wäre er an diesem Tag nicht gestorben, dann vielleicht 3 Wochen oder 3 Monate später. Also um seine Gesundheit muss es schon ziemlich schlecht bestellt gewesen sein damals. Bon Scott war schwerst Alkoholiker und er war in London mit der Band. Man bereitete die Plattenaufnahmen für das nächste Album vor und befand sich auf einer Zechtour mit einem Freund und ziemlich abgefüllt ging es dann in einer sehr kalten Winternacht zurück in das Apartment von dem Freund und im Auto war Bon Scott aber eingeschlafen und der Freund kriegte ihn nicht wach, also ließ er ihn im Auto, ich glaube er hat ihm irgendwie noch eine Decke umgehängt. Am nächsten Morgen jedenfalls wurde Bon Scott dann tot aufgefunden. Es ging das Gerücht, er sei so gestorben wie Jimi Hendrix an seinem Erbrochenen. Das stimmt aber wohl nach neuesten Erkenntnissen wohl nicht. Also Todesursache eine Alkoholvergiftung in Verbindung mit Erfrieren. Wie gesagt, es war eine sehr kalte Winternacht.
Ja, aber die Band hat sich gefangen, hat sich wieder aufgerafft, hat mit Brian Johnson einen würdigen Ersatz gefunden. Und dann gucken wir uns gleich mal das große Album Back in Black an. Ja. Weil, wie schon gesagt, ich finde, da gibt es viele gute Beispiele für den typischen AC/DC-Sound. Mhm. Und der Sound ist natürlich der weitere große Baustein ihres Erfolgs. Ja? Was ist typisch für den AC/DC-Sound? Was würdest du sagen?
Na, ich würde sagen, sie sind die Urbesetzung, also sie verkörpern nach wie vor die Urbesetzung einer Rockband, so wie das in den 60ern mal aufgekommen ist. Also mit Rhythmus und mit Leadgitarre, mit Bass und Drums und dann noch ein kerniger Sänger dazu. Ja, das ist es eigentlich.
Ja, ich finde, vor allem Malcolm Young hat ziemlich gut rausgehabt, wie man gute Riffs schreibt. Ja. Und zwar keine Note zu viel, kein Ton zu viel. Es ist wirklich so, also wenn du dir Riffs anhörst wie Hell's Bells oder Back in Black oder You Shook Me All Night Long, das sind ganz normale Gitarrenakkorde, also da ist jetzt nichts irgendwie mit Sept-Akkorden, nicht irgendwie jazzig oder so. Ja. Ganz normale Gitarrenakkorde, die schön reinhauen. Aber er hat nie, also auch live nicht, er hat sich da nie irgendwie treiben lassen und dann reingehauen oder sowas. Der stand ja immer, wo er stand und hat dann auf den Punkt gespielt.
Ja. Ergänzend dazu vielleicht das folgende Zitat aus der Musikzeitschrift Mojo, die schreibt: Sie verkörpern eine Musik vor Punk, vor Heavy Metal, als Rock noch Tanzmusik war. Das erklärt diese kurzen, schmissigen Songs, die sie drauf haben.
Ganz genau, das geht gut ab. Und auch die Rhythmusfraktion, also Phil Rudd und Cliff Williams, die spielen auch nicht zu viel. Also ich habe gehört, als Cliff Williams damals beim Vorspielen war, hatten sie einen neuen Bassisten gesucht, wurde ihm von einem Kumpel empfohlen: Spiel so simpel, wie es geht. Das hat er dann auch gemacht und er hat den Job bekommen. Also der spielt ja meistens wirklich bloß Achteln durch. Das ist immer bum, 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 bum. Ja, und auch Phil Rudd, der macht jetzt, also er verausgabt sich nicht, aber es braucht die Musik auch nicht.
Das ist richtig.
Ja. Und man darf nicht vergessen, du sagtest gerade so die klassische Rockbesetzung, das merkt man auch bei den Gitarristen, nämlich mit der goldenen Kombination, zumindest bei Angus Young, eine Gitarre Marke Gibson, in dem Fall eine Gibson SG und Marshall Amps. Ja, die Marshall Amps sind auch ganz wichtig für den AC/DC-Sound, denn sie haben diesen rotzigen, mittenlastigen Gitarrensound. Und ein Fehler, ich kann das sagen als Gitarrist, ich weiß es aus eigener Erfahrung, der ist nicht zu verzerrt. Viele machen nämlich den Fehler, sie wollen AC/DC-Riff spielen und hauen da richtig viel Verzerrung rein. Ne? Vielleicht noch ein Verzerrerpedal oder sowas. Braucht der Sound überhaupt nicht. AC/DC-Sound muss laut sein. Das ist das Wichtigste. Der muss sich richtig anbrüllen, aber er darf nicht zu verzerrt sein. Der ist halt so laut, dass er den Röhrenamp schon so leicht anzerrt, aber nicht zu sehr, sodass der Sound trotzdem immer noch transparent bleibt und richtig viel Durchsetzungsfähigkeit und Punch hat. Das ist typisch AC/DC und das ist echt bewundernswert, dass sie das so durchgehalten haben und für sich gefunden haben.
Ja, und das ist, glaube ich, auch für das Gehör so typisch, dass man also sofort eigentlich in der ersten Sekunde erkennt, das ist ein AC/DC-Song. Man erkennt es an der Gitarre.
Ja, ich finde auch interessant, im Studio teilen oder haben, also Malcolm Young ist ja nicht mehr unter uns leider, haben die sich das immer so aufgeteilt, ein Gitarrist hat einen Gitarrenakkord auf den tiefen Seiten gespielt und der andere auf den hohen Seiten und dann wurde das immer so mal auf den linken und auf den rechten Kanal gelegt. Ja, und dann im Gesamten hat das eben diesen fetten, wuchtigen Sound ergeben. Finde ich klasse. Und da haben wir dann auch wieder George Young, der da seine Finger sicherlich mit im Spiel hatte und das perfektioniert hat.
Zweifellos, ja. Man sollte noch anfügen, Back in Black ist mit 50 Millionen Exemplaren das meistverkaufte Rockalbum überhaupt. Und es hält noch einen Rekord. Es ist nämlich das meistverkaufte Album einer Band überhaupt in der Musikgeschichte.
Das wusste ich gar nicht. Krass. Naja, ich meine, seitdem ging es immer ziemlich gut weiter für AC/DC. Ja. Man kann eigentlich nicht sagen, dass sie jetzt eine extreme Durststrecke hatten. Also sie waren immer gefragt. Selbst dann es gab ja in den 80ern auch eine Zeit, wo Rock nicht unbedingt so angesagt war. Aber die haben sich immer gehalten.
Ein Übriges dazu tut sicherlich auch die Bühnenshow. Angus Young hüpft ja nach wie vor in Schuluniform über die Bühne. Der Rolling Stone nannte ihn mal ein verdorbenes Internatskind oder verglich ihn damit, wie er in seiner kurzen Hose da in seiner Schuluniform mit dem Schulturnister, den trägt er glaube ich inzwischen nicht mehr, da über die Bühne hüpft. Höhepunkt war dann immer der Strip in der Live-Show, wo er auch schon mal das blanke Gesäß zum Publikum hielt. Das macht er heute auch nicht mehr. Man kommt ja in die Jahre.
Hat eine AC/DC-Unterhose immer
drunter. Ja, genau. So habe ich sie auch zuletzt gesehen, 2003, als sie im Vorprogramm der Rolling Stones gespielt haben hier in Leipzig.
Ja.
Ergänzend sollte man vielleicht auch noch Barry Graves, der große Rockpublizist, leider schon verstorben. Er schrieb mal über AC/DC: In der schieren Verschwendung von Jungmännerenergie, da konnte kaum eine Rockband der 80er Jahre dieser Sturmtruppe gleichkommen. Ja, die Simplizität ihres Sounds und ihrer Aussagen zieht natürlich auch Kritiker auf sich.
Ja, selbstverständlich, ja. Oder sexistische Vorwürfe, das gehört natürlich auch
ja,
alles
gibt mit
dazu.
Ja, gibt ja sogar ein Lied von den Rottgau Monotones aus Hessen. Ich wünsche mir zu meinem Glück ein frauenfeindliches AC/DC-Stück. So heißt es im Refrain. Ein neckisches Lied, gar nicht bösartig.
Naja, und da sind wir in gewisser Weise auch schon beim dritten Baustein des AC/DC-Erfolgs. Also wir haben die Bandgeschichte, die glorifizierte, den AC/DC-Sound. Und dann, ich würde es einfach als die Marke bezeichnen. Ja?
Ja.
Du kommst ja gar nicht umhin, du gehst in der Stadt durch die Fußgängerzone, du triffst immer irgendjemanden mit einem AC/DC-Pulli. Ja?
Mhm.
Oder schon die ja. AC/DC-Konzerte, ja, das sind ja aufwendige Bühnenbilder. Ich kann mich erinnern, also ich war damals bei der Rock'n'Roll Train-Tournee, war das glaube ich 2010. Da fuhr dann so eine riesengroße Lokomotive ein oder bei Whole Lotta Rosie wurde dann so aufblasbare Puppe auf die Bühne gekarrt. Also die wissen schon auch, sich zu vermarkten, ja?
Absolut. Wenn du das Logo ansprichst, ich glaube, es gibt kaum ein bekannteres Logo von einer Rockband als diese.
Stones vielleicht, ja?
Stones, vielleicht die Zunge, okay, das kann man gelten lassen. Aber AC/DC, diese vier in Frakturschrift, also in altdeutscher Schrift geschrieben, AC/DC und dann dieser Blitz da, dieser Pfeil in der Mitte, das, glaube ich, kennt jeder.
Ja, also ein jahrzehntelanger Erfolg. 2019 haben sie ja dann ihre, ich weiß gar nicht, wie vierte Platte, Power Up.
Es ist die 17. Die 17. Studioalbum, Live-Alben nicht mitgerechnet.
Ja, und immer noch voller Energie.
Absolut, ja. Wer mal reinhört, der hört AC/DC und nichts anderes. Die digitale Aufnahmetechnik tut natürlich ein Übriges. Auch das hört man sofort. Also man hört dann natürlich schon klangliche Unterschiede zu den analog aufgenommenen Album-Klassikern vergangener Tage.
Ja.
Das ist ja logisch, das liegt in der Natur der Sache.
Die wollen wahrscheinlich auch auf der Bühne sterben, oder?
Ich habe auch so den Eindruck. Hoffen wir, dass irgendwann wieder getourt wird, wenn die Pandemie vorbei ist. Und hoffen wir, dass diesmal nicht mit Axl Rose getourt werden muss, der ja Brian Johnson wegen stimmlicher Probleme bei der letzten Tour ersetzen musste. Er hat das aber ganz gut gemacht.
Ich habe auch nichts mehr gehört. Brian Johnson hat irgendwie ganz krasses Tinnitus-Problem.
Ja, hatte ganz genau, ja. Inzwischen hat man das wohl weitgehend wieder hingekriegt,
ja,
medizinisch.
Ja, gut. Das Alter hinterlässt auch da seine Spuren. Aber ja, ich hoffe auch, dass sie noch eine ganze Weile dann unterwegs sind und ich sie auch mal wieder live sehen kann. AC/DC, großes Phänomen. Vielen Dank, Lutz Stolberg war das.
Selbst ich als Fan sage AC/DC forever, eine Band mit Zukunft.
So muss das sein. Das war 1001 Musikgeschichte. Vielen Dank fürs Hören. Bis dahin, bleibt schön gesund.
Tschüss.
Ciao.